You'll never feel happy.
Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
Uncle Bobcast.
Never feel happy.
Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
Herzlich willkommen zum Uncle Bobcast, deinem Lieblingsfotopodcast oder deinem Lieblingsfotopodcast in spe oder Lieblingsfotopodcast to be. So,
ja, und das eurem Fotopodcast von Fotografinnen für Fotografinnen.
Mit unserer Lieblingsfotografin Manuel Gutjahr.
Richtig, und Frau Hasenau aus Berlin.
Mit dem wöchentlichen, sagen wir mal, Berliner Blick auf die Branche.
Ja, also wir hatten jetzt ein kleines Päuschen, aber sonst wöchentlich. Da gebe ich dir vollkommen recht natürlich, Nils.
Wie hast du denn die... Mit dem stark bemüht wöchentlichen Berliner Blick.
Stets bemüht.
Ja.
Hatte ich auf vielen Zeugnissen oder vielen Klassenarbeiten. Stets bemüht.
So. Wo wir das aus dem Weg haben.
Ja.
Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich habe einen ganz leichten Zuckerschock, deswegen geht's mir auch gut. Vorher ging's mir nicht so gut.
Das ist ja interessant, dass du sagst. Ich mache gerade, ich probiere es gerade. Ich bin noch sehr in den ersten Zügen, ohne Zucker zu leben.
Oh, das hört sich nach Kopfschmerzen an.
Ja, und jetzt wird's, also anscheinend, ich habe auch auf die Kopfschmerzen gewartet, aber ich habe ja keinen. Ich hatte selbst bei meinen Augenproblematiken, wo alle gesagt haben, dass man migräneartige Kopfschmerzen haben soll, keine Kopfschmerzen. Und ich bin jetzt seit ungefähr 48 Stunden ohne Zucker, keine Kopfschmerzen.
Okay, dann erzähl doch mal, wie du üblicherweise Zucker, in welchen Mengen du ihn genossen hast, zu welchen Gelegenheiten und in welchen Darreichungsformen, damit wir uns davon überhaupt erstmal ein Bild machen können, ob der Cold Turkey, den du hier jetzt schiebst, ob man den überhaupt als solches bezeichnen kann.
Ja, also in Getränkeform nehme ich wenig Zucker zu mir. Also ich trinke keine Softdrinks, ich trinke habe keinen Zucker in meinem Kaffee, trinke keinen Tee mit Zucker. Aber ich bin schon so ein Süßigkeiten-Freak und ich kann da so Haribo-Tüten schon leer machen.
Okay, und wie viele jetzt, machst du da am Tag?
Nee, also wir haben sowas normalerweise nicht im Haus. Also ich probiere das auch nicht einzukaufen. Aber jetzt waren viele Geburtstage, zum Beispiel meiner Tochter, und da wurde wahnsinnig viel, die hat wahnsinnig viel Süßigkeiten geschenkt bekommen. Und dann war Ostern davor und da kann ich mir schon ordentlich, also auch so, ich stehe so auf weiße Schokolade und alles Gummi und
Quietsch. Ja, aber und jetzt, ich muss da gleich mal ganz aggressiv reingrätschen. Mhm. Uns interessiert jetzt nicht, was du gerne magst oder essen würdest, wenn es denn zur Verfügung stünde oder an besonderen Anlässen wie Weihnachten, Geburtstag oder Ostern, sondern was ist dein real täglicher Konsum? Jetzt nicht das, was du könntest, wenn du könntest, sondern so wirklich als Bilanz.
Ja, willst du das jetzt in Gramm wissen? Weiß ich nicht. Also so.
Na, ich gebe dir mal einen Hinweis. Ja. Also ich esse pro Tag. Ich bin zuckersüchtig und ich esse mindestens 1 bis 2 irgendwas Riegeliges pro Tag. Also ein Twix oder ein Snickers oder so. Ja. Ein Tag ohne Schokolade gibt's bei mir nicht. Kommt nicht vor.
Ja, also
abends gerne Schokolade und Tüte, hier so Haribos, so ich sag mal 2 Tüten pro Woche.
Ja, da auf die Menge komme ich auch, auf 2 Tüten pro Woche kam ich auch, muss man jetzt sagen. Und Schokolade, weiße Schokolade aus dem Kühlschrank finden, kann ich mich reinlegen. Es ist schon wirklich gut, habe ich auch tatsächlich jetzt gerade im Kühlschrank, aber wie gesagt, ich bin gerade raus. Aber Zucker geht ja noch viel weiter. Zucker ist ja in wahnsinnig viel Fastfood oder Fertigessen. Und das macht die Sache so ein bisschen anstrengend, diese versteckten Zucker, ne? Auch Agavendicksaft und so ein Scheiß, ne?
Agaven.
Genau. Agaven. Aus der Agave. Richtig, genau. Und da bin ich jetzt gerade dran und muss natürlich auch das Essen komplett frisch zubereiten und probiere mich da zu üben und aber ich bin zuversichtlich, also bisher geht das ganz gut, die Einbrüche werden kommen. Ich will es jetzt auch nicht super strikt machen, aber ich wollte es mal probieren.
Ja, also ich habe zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dass ich, was ich früher natürlich häufig gegessen habe, also so convenient food, davon bin ich weitestgehend ab. Also diese versteckten Zuckersachen nehme ich natürlich auch zu mir, aber zum Beispiel sowas wie Tiefkühlpizza oder so, da wirst du mich eigentlich nicht bei erwischen, dass ich das oder keine Ahnung, das geht los mit Froster, also alles, was industriell gefertigte, fertige Essen, die esse ich nicht. Also, ja. Also nahezu gar nicht.
Ja, ist bei mir auch wirklich wenig. Meistens, wenn große Zeitnot ist. Und das ist die größte Gefahr. Oder wenn ich und auch, muss natürlich aufpassen, wenn du unterwegs bist. Jetzt war ich das Wochenende auf der Baumblüte und habe da fotografiert. Da ist man natürlich, läuft man Gefahr, viel Scheiße zu essen. Aber das habe ich zumindest dieses Wochenende auch geschafft. Hatte mir viele Brote mitgenommen und so ein Quatsch. Ja, mal schauen. Aber
ja. Also ich habe gerade ein Stück Karottenkuchen von einem ganz tollen Bäcker genossen, der hier vor ein, zwei Jahren in der Nähe aufgemacht hat. Also das ist übrigens auch wieder ein Ding.
Eine Rüblitorte.
Jetzt komme ich von Hölzchen auf Stöckchen. Ich erzähle dir erst vom Bäcker und dann erzähle ich dir von meiner Geschäftsidee.
Oh. Ja, da bin ich über.
Seitdem ich, also vor 20 Jahren bin ich nach Berlin gekommen und ich hatte zwei Ideen, die man hier machen könnte, mit denen man aus meiner Sicht gut Geld verdienen kann. Das ist einmal vernünftiges Brot und Backwaren. Gab es nämlich hier früher gar nicht. Es gab einen Kaisers Backshop oder so.
Mhm. Und mittlerweile abgefahren der Zug.
So, und dann, ja. Jetzt ist es so, dass der Bäcker, wo ich jetzt gerade das Stück Rüblikuchen gekauft habe, das ist ungefähr so eine Kauf-Experience wie im Apple Store. Also so sieht's da drin aus und auch so ungefähr wird man da behandelt, wie im Apple Store. Ja. Also das ist wirklich ein bisschen abgefahren. Aber dafür zahlt man natürlich auch irgendwie so 6 Euro für ein Stück Kuchen zum Mitnehmen.
Ja. Wir kaufen unser Brot hier, kennst du die Hoffisterei?
Ja.
Ja, da kaufen wir das Brot oder Lisa verstärkt das Brot. Das ist auch jedes Mal Dispo, wenn man da mit 3 Broten rausgeht.
Ja, wobei die ja schon, also im Vergleich zu dem Bäcker, den ich hier meine, das ist das Café Neumanns, da ist die Hoffisterei fast schon eine industrielle Produktion dagegen.
Ja.
Ja. Gut, zweite Sache, die mir damals aufgefallen ist, die man dringend bräuchte hier, sind Eisdielen. Es gab damals keine Eisdielen. Nichts. Also es gab irgendwie so eine Art Kiosk, der hat dann so aus Langnesepötten da irgendwas rausgekratzt und die dann für 50 Cent verkauft oder so, aber es gab keine Eisdielen. Die gibt es mittlerweile en masse. Aber weißt du, was es nicht gibt? Und ich glaube, da gibt es Bedarf für. Und das ist jetzt die Geschäftsidee. Ich würde der am liebsten nachgehen, gebe ich ganz offen zu. Ich würde der gerne nachgehen. Und zwar eine klassische Eisdiele. Eine Eisdiele, ein Eiscafé, wo man sich hinsetzt und einen Eisbecher kauft, ein Spaghetti-Eis. So richtig so eine italienische Eisdiele mit Sitzen und Eisbechern. Gibt es hier gar nicht.
Nun, Eiscafé nada. Venezia. Heißen alle Venezia. Immer.
Man kann da auch dieses schlimme, verspiegelte Interieur da alles reinbauen. Spielt alles keine Rolle. Es kann ganz traditionell sein. Aber Hauptsache, irgendwo, wo man sich hinsetzen kann und einen Eisbecher bestellen kann.
Ja, also hier in West-Berlin gibt es das noch. Auch nicht mehr so viel wie früher, aber gibt es noch. Ja. Ich wollte noch zum Zucker sagen, was ich nicht mache, ist, ich werde nicht auf Obst verzichten oder so, weil natürlich Fruchtzucker im Prinzip auch reinzählt, aber das gebe ich mir nicht. Mhm. So, okay. Zuckerthema abgeschlossen. Ich werde weiter berichten.
Prima.
Aber so. Ganz kurz, letzte Sache, zumindest davor hatte ich immer so eine gewisse Mittagsmüdigkeit. Die ist wie weggeblasen. Jetzt schon. Hm. Vielleicht ein Zufall, weiß ich nicht. Werde ich beobachten. Fände ich aber gut.
Okay. Ja, also mit der Mittagsmüdigkeit habe ich jetzt kein Problem. Also es gab auch mal Zeiten, da habe ich viel Mittagsschlaf gemacht, aber ich glaube, das war die Macht der Gewohnheit, viel mehr als die Notwendigkeit.
Ja, wenn an Tagen, wo ich viel zu tun habe, kann ich die auch gut abschalten, aber wenn ich so einen flauen Tag habe, dann habe ich die doch schon sehr. Herrlich. Nils, was macht dein Berufsleben?
Oh, Es
lange nicht gestimmt.
Ja, also sagen wir mal so, es bleibt spannend.
Es bleibt naja, spannend, das, ja. Das klingt jetzt schon mal gut. Nichts ist schlimmer als, also. Ne?
Ja. Irgendwie, es lief jetzt die letzten 3 oder 4 Wochen, lief es in relativ, insofern in geregelten Bahnen, als dass ich gesagt habe, oh, das ist cool, also so fühle ich mich wohl. Ich kann die Rechnungen bezahlen und ich muss mich aber nicht tot machen. Mhm. Und ja, nun gut, das war jetzt irgendwie abzusehen. Dann kommt ja so ein, wie soll man sagen, Ostern ist aus meiner Sicht immer so ein, in unserer Branche und auch in vielen anderen Branchen, ist immer so ein Kipppunkt. Weißt du, also ab Ostern geht das Jahr erst so richtig los. Mhm.
Die kurze Pause und dann explodiert es.
Ja, richtig, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen der Fall. Also ich komme gerade, die Aufträge kommen gerade aus allen Richtungen. Mhm. Und wie das so üblich ist, nicht mit, ja, wir wollen da mal in 8 Wochen mal dieses oder jenes, sondern so, ja, übermorgen. Also gestern am liebsten. Ja, ja, und das macht die Sache gerade so ein bisschen anstrengend. Ja.
Vielleicht kann ich mir direkt mal einen Tipp bei dir abholen. Ich habe seit ja jetzt 2 Wochen oder so werde ich überflutet von E-Mails können Sie mal Vorschläge machen für einen Termin, wenn wir shooten können. Und zwar wirklich 3, 4, 5 Firmen oder so weiter und meine Termine sind begrenzt in den nächsten 2 Monaten. Vergibst du etwaige Termine in der Zukunft doppelt oder immer nur einmal, also mögliche Termine, weißt du? Also du bietest Kunden A 3 Termine an, Kunden B 3 Termine, Kunden C. Dürfen die sich überschneiden oder partout nie?
Die müssen sich sogar überschneiden.
Okay, und dann sagst du im schlimmsten Falle ab?
Ja.
Also dass es da nicht mehr geht?
Ja.
Okay.
Anders geht das überhaupt nicht.
Ja, und machst du dir einen Vermerk im Kalender, dass du da einen Termin?
Nein.
Nee, ne?
Nein.
Gut.
Gut, es ist dann ja auch so. Es ist ja auch so, dass...
Muss ich nichts an meinem Workflow ändern, das ist beruhigend.
es ist ja auch so, dass die Unternehmen, die entscheiden sich jetzt nicht so, wie ich mich für Dinge entscheide, also immer instant, sofort und runter vom Tisch, sondern die lassen sich dann auch mal gerne 1 oder 2 Wochen Zeit. Und da habe ich keine Zeit zu. Also dann, das geht nicht. Warte mal, hier plinkt hier bei mir in einer Tour... Muss mal gerade kurz hier.
Einfach antworten, Marenzo, kurz.
So, weg. WhatsApp.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich war am Wochenende, ich habe es eben schon gesagt, auf der Baumblüte. Wir begleiten mit der Agentur seit über einem Jahr die neue Baumblüte in Werder.
Können wir das Thema Baumblüte noch einen Moment hinten anstellen?
Gerne.
Ich würde
aber erinnere mich dran.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das vergesse ich nicht. Ein Thema, wo man gerne mit der Zunge schnalzen möchte.
Es geht weniger um die Baumblüte als um einen Workflow-Tipp. Naja, Workflow-Tipp. Naja.
Ich möchte jetzt auch nur reingrätschen, dass wir jetzt nicht wieder immer wieder dann aufs gleiche Thema zurückkommen, sondern vielleicht eins erstmal abhaken können. Mhm. Ich habe das dir gegenüber, glaube ich, auch neulich schon mal gesagt, mein größtes Problem ist im Augenblick die Administration. Mhm. Na, sowas ähnlich, so im Prinzip das, was du gerade beschrieben hast. Du kriegst eine Anfrage, die wollen ein Angebot haben, die wollen mögliche Termine hören und dann hast du mehrere davon und so weiter und so fort. Und ich hatte also auch hier schon im Podcast ganz häufig erzählt, dass ich den Eindruck habe, dass sich seit Corona, dass Corona so eine Art Bürozeitenwende gewesen ist. Nicht nur, dass viele ins Homeoffice gehen und dadurch dann Kommunikationswege sich so ein bisschen so Einbahnstraßen geworden sind oder sich beziehungsweise Entscheidungen noch schwerer getroffen werden können, weil man sich nicht mehr auf kurzem Dienstweg mit Kollegen absprechen kann. Mhm. Die müssen ja im Prinzip für jeden Furz ein Meeting machen. Mhm. Und da bin ich Leidtragender. Mhm. Auch mit mir möchte gerade jeder wegen jedem Furz ein Meeting machen. Und diese Büroleute, die sind ja so drauf, da sie ja selber, sie kennen ja, also ein Fotoshooting ist ja für die was total Ungewöhnliches, Außergewöhnliches. Das kommt ja alle Jubeljahre nur mal vor. Das ist ja nicht Daily Business. Daily Business ist Büro. Und ich werde dann sozusagen in deren Daily Business einfach so, ich werde übergangen und da einfach mit reingezogen. Weißt du? Das heißt, die kriegen von dir ein Angebot, da steht dann drin, ich komme einen Tag zu euch und das kostet so viel Geld. da ist schon mal so Schluck, okay, alles klar. Das ist wirklich, also am Ende unterm Strich dafür, dass du einen Tag lang in einer Firma fotografierst, wechselt ja relativ viel Geld den Besitzer. Mhm. So, also das haben die schon mal verstanden. Das ist auch soweit alles okay. Was ich dann immer ganz interessant finde, ist, dass die dann einfach mal vorschlagen, du, können wir am Mittwoch um 11 dann ein Videomeeting machen? Also an einem beliebigen Tag, oder wir machen dann am Mittwoch um 11 ein Videomeeting. Also, weißt du, für mich in 2 Wochen an einem Mittwoch um 11 ein Videomeeting machen, bedeutet, ich kann diesen Tag nicht für teuer Geld an einen Kunden verkaufen, weil ich ein verdammtes Videomeeting habe, wo für fünf Minuten irgendein Schnullifax besprochen werden soll. Und dafür haben Unternehmen heute kein Verständnis mehr. Du kannst denen nicht sagen, du, Videomeeting gerne, aber immer erst ab abends um 8. Mhm. Da guckst du aber in ein paar leere Augen, wenn du das sagst. Weil tagsüber, ich bin ja keine Büromaus. Ich bin ja Fotograf. Ich habe keine Zeit, tagsüber Videomeetings zu machen. Wie soll das funktionieren? Ja. Und es geht, und das ist, und dieses, früher wurde halt viel telefoniert und ein Telefonat, wenn es, keine Ahnung, du bist im Shooting oder so, oder dann, nicht jeder Shooting-Tag bedeutet ja, dass du durchgängig fotografierst. Manchmal ist es so, dann klingelt es einfach in der Hosentasche und dann kannst du auch, wenn du beim Kunden bist, kannst du manchmal rangehen für 3 Minuten und mal eine kurze Absprache treffen. Aber mittlerweile, sowas gibt es nicht mehr. Sowas gibt es einfach nicht mehr. Und wenn ich, habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei Unternehmen anrufe, das ist halt eine Generation, die sind auch mittlerweile jünger als ich. Die Leute, die im Büro dort sitzen und mit denen Absprachen zu machen sind, die gehen auch nicht mehr ans Telefon. Mögen die nicht. Haben die nicht gerne. Und ja. Das macht, und ich finde, also das ist meine ganz persönliche Erfahrung, deine Sicht der Dinge würde mich mal interessieren. An dieser Stelle muss ich feststellen, dass Kommunikation im Vergleich zu, ich sag mal, von vor 4 Jahren enorm in Stocken geraten gekommen ist und Absprachen länger dauern, super kompliziert sind. Einfachste Sachverhalte abzusprechen bedürfen ganz häufig eines kurzen Videomeetings, was aber vorher terminiert werden muss, was Prozesse unheimlich verkompliziert und verlangsamt und den administrativen Aufwand auf meiner Seite enorm nach oben treibt.
Ja, gebe ich dir in ganz vielen Punkten recht, habe ich auch so beobachtet und trifft auch zu. Es sei denn, bei besagten Kunden, die deutlich jünger sind als wir, also so 20 plus oder zwischen 20 und 30, sobald du auf WhatsApp wechselst, ist die Kommunikation plötzlich da, sehr schnell und sehr direkt. Du kriegst zwar
unter der Voraussetzung, dass sie vorher, und das ist nicht immer gegeben, ihre Handynummer preisgeben.
Ja, stimmt, aber es gibt Kunden, da läuft bei mir alles über WhatsApp und dann kriege ich natürlich viele Sprachnachrichten und weil ich keine Sprachnachrichten verschicke, muss ich immer noch eine Menge tippen. Aber trotz alledem ist mir am Ende des Tages die WhatsApp-Kommunikation fast lieber als die E-Mail-Kommunikation, weil sie schneller ist, weil sie wirklich schneller ist. Und das ist kommt mir manchmal zugute. Und wenn man am Rechner WhatsApp benutzt, ist es ja wunderbar. Ich sehe sofort A, angekommen, B, gelesen, die Antwort kommt sofort, völlig unförmlich, keine Anrede, keine Verabschiedung. Eigentlich ganz gut. Ich mache mittlerweile heute, hatte ich einen relativ großen Kunden von mir mit dem Sekretariat, Videoabgleiche über WhatsApp. Also ich habe einen Videoschnitt gemacht über WhatsApp. Mhm. Über E-Mail wäre das, hier ist der Pickdrop-Link, nichts gegen Pickdrop, tolles, toll, Andreas, Shoutout. Aber über WhatsApp, super.
Gut, also das ist, ist eine Lösung, aber es ist natürlich auch nicht die Lösung, die gleich für alle Kunden funktioniert.
Richtig.
Ich arbeite jetzt an einer zweiten Lösung. Und zwar, die nennt sich, das ist eine KI-Lösung. Und ich verspreche mir da einiges von, kann ich hier sagen.
E-Mail-KI oder wie?
E-Mail-KI, exakt, genau. Also ich experimentiere jetzt hier gerade, aber auch tatsächlich erst seit 4-5 Tagen oder so, mit einer E-Mail-KI, die sozusagen mir so ein, wie soll man sagen, so ein Personal Assistant. Der kann also E-Mails, auch komplexere E-Mails zusammenfassen, der kann sogar antworten, wenn ich das, also legt mir das natürlich immer noch mal vor, ne, der, aber der formuliert die E-Mails schon mal vor, der kann sozusagen den Inhalt einer E-Mail von einem Gegenüber lesen, begreifen, verarbeiten und darauf antworten. Und mir dann sozusagen seine seinen Antwortvorschlag vorlegen. Und das ist natürlich besonders dann interessant, wenn das so E-Mails sind, schon im in der fortgeschrittenen Kommunikation, wo hinterher so, wo es um Ja-Nein-Entscheidungen geht, die aber trotzdem, weil es ja eine E-Mail ist, immer noch eine gewisse Form wahren müssen.
Ja.
Na, das heißt, du, dann steht dann, keine Ahnung, ja, hier sehr geehrter Herr Hasenau, prima, wunderbar, können wir so machen. Wollen Sie dann dieses oder jenes oder, also relativ einfache Sachverhalte. Und da kann ich dann nämlich zum Beispiel in diesem E-Mail-Programm, also ich sehe diese E-Mail und ich sehe, ah, das ist eine relativ einfache Ja-Nein-Frage. Da kann ich meinem Digitalassistenten sagen, E-Mail, Daumen hoch oder Daumen runter. Da gibt's richtig so einen Button, Daumen hoch, Daumen runter. Und daran formuliert er entweder eine positive oder eine negative Antwort.
Ja, crazy, crazy. Und solange er den Dreijahres-Rahmenvertrag nicht eigenständig unterzeichnet, ist so alles gut, oder?
Ja, ja. Nein, also wie gesagt, es wird einem ja nochmal alles, bevor es versendet wird, wird es einem ja nochmal alles vorgelegt. Aber da bin ich jetzt dran, dass das vielleicht, also ich habe die große Hoffnung, dass ich das integrieren kann, dass mir das vielleicht, naja, im besten Fall vielleicht 20% oder 25% Arbeit abnimmt. Das wäre ja schon mal was, ne? Das wäre ja mal ein Anfang.
Total wäre das gut. Ja, ja. Ach ja, ja, aber ich habe dieses, ich hatte letzte Woche, glaube ich, 4 oder 5 Shootings und ich muss richtig Post hinterher schieben. Ich bin den ganzen Vormittag nicht zugekommen. Ich war nur E-Mails. E-Mails und vereinzelt Telefonate, aber in erster Linie E-Mails. Ist schon wirklich ein Thema. Ja. Liegt aber auch tatsächlich an der von dir beschriebenen Prä-Osterzeit.
So, Baumblüte.
Baumblüte. geht weniger um die Baumblüte als mehr um meinen Workflow. Ich war jetzt am Wochenende, hat die Baumblüte in Werder begonnen. Das ist, wusstest du das, ich meine, das größte oder das zweitgrößte Volksfest Deutschlands oder sogar Europas. Es ist crazy.
Ja, das wusste ich. Und weißt du, woher ich das wusste?
Nee.
Weil du es uns schon vor einem Jahr erzählt hast.
Echt?
Ja.
Könnt ihr ja mal nachhören. Dann wisst ihr auch, was stimmt. Ob es Europas oder Deutschlands ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ja, ich war da und sollte Content fotografieren für soziale Medien in Videoform und Fotoform und ich war vor Ort und habe erstmalig nicht den Laptop mitgenommen, sondern nur das iPad und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe wahnsinnig viel mit dem Telefon gemacht natürlich, da konnte ich die Bilder immer sofort verschicken, übrigens nicht verschicken, sondern es wurde alles, weil wir es gerade hatten, das Thema bei WhatsApp in einer großen Gruppe gepostet und von da aus hat sich jeder sein Zeug gezogen.
Das heißt, wenn du dich vor Ort hast in ein Gespräch verwickeln lassen, dann konntest du ganz ohne rot zu werden immer sagen, du bist Content Creator.
Ja, aber also ich war in keinem Gespräch.
Wenn du Fotos machst und Videos und dann auch noch mit dem iPad um die Schulter rumläufst, also mehr Content Creator geht ja überhaupt nicht.
Naja, ich war Content Creator Zulieferer. Ich habe Rohmaterial dazu geschossen. Ich habe ihn nicht created am Ende und nicht geschnitten, sondern ich habe ihn einfach nur in Rohform erstellt. Also in einer Hand hatte ich die ganze Zeit das Telefon im Hochformat und in der anderen Hand eine der beiden Kameras. Und es hat, also das mit dem Telefon sowieso hat es sehr gut funktioniert, aber die Kameras mit dem iPad, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe mich dann, also ich habe fotografiert und habe dann halt einmal mich kurz in irgendeine Ecke verpflanzt mit dem iPad, habe den Kartenleser angeschlossen an den USB-C und habe mit Lightroom Mobile mir die Bilder, was rasend schnell, die Bilder sind ja rasend schnell da, man kann die auswählen, gar nicht alle importieren, sondern dann die 5-6 Bilder hoch, mein Preset drauf und dann das größte Problem ist, ich wollte es nach, also die Bilder sollten nach Pickdrop gehen und oder ja, nach Pickdrop und da ist das einzige Problem, wofür auch keiner was kann, dass du halt aus Lightroom nicht direkt nach Pickdrop laden kannst. Ich habe mir so geholfen, dass ich die per AirDrop zurück aufs Telefon geschubst habe, die Bilder, und von da aus die nach Pickdrop oder in die WhatsApp-Gruppe hochgeladen habe.
Und wobei das ja leichter geht, als das nochmal aufs iPhone rüber zu transferieren. Du kannst das ja schon vom iPad direkt hochladen.
Richtig, aber du musst sie aus Lightroom Mobile ja auch im Prinzip erstmal exportieren in deine eigene Fotogalerie. Du kannst
man würde es vom iPhone oder iPad, weil es ja so ein mobiles Gerät ist, glaube ich, erwartet man es eigentlich, dass es ein bisschen leichter geht, aber streng genommen funktioniert es so, wie es auch bei mir am Rechner funktioniert. Du exportierst ja erst Bilder und dann nimmst du die Dateien und lädst die dann zu Pickdrop hoch.
Ja.
Und ganz ähnlich ist es ja beim iPad. Also du musst es ja auch nicht in iPhoto exportieren. Du kannst es ja auch in deine iCloud-Dateien in einen Ordner einfach auf dem iPad exportieren.
Und über Adobe Cloud einfach. Im Prinzip könnte man es ja auch darüber machen.
Nein, und dass dann einfach zu Pickdrop hochladen. So wie du es auf dem Rechner auch machst. Genauso, wie du es auf dem Rechner machst.
Genau.
Ich möchte übrigens noch mal ganz kurz hinzufügen, weil du jetzt hier so breitbrüstig über Lightroom Mobile sprichst. Das, was du in der letzten Folge erzählt hast, das war natürlich totaler Kokolores, ne? Dass Lightroom die Sternebewertung nicht erkennt und so weiter.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, nicht die Sternebewertung, sondern wenn ich es als gesperrt markiere, das erkennt es nicht.
Das hast du gemeint, aber gesagt hast du was anderes. Deswegen wollte ich das nochmal gerade ziehen.
Nee, wir haben über Sperrung gesprochen. Aber Sterne, also, Sterne geht, ist ja klar. Nein, aber ich weiß nicht, warum ich über Sperrung spreche. Das ist ja der Knackpunkt der Z6, wo die Z9 ja um Welten stärker ist. Das Sperren ist bei der Z6 ein Button. Eine Sternebewertung sind 2 oder 3. Mhm. Und darum habe ich gefragt, also darum, weil mein Grundproblem geht's auch mit dem Sperren und das geht nicht.
Ja, okay. Aber Lightroom Mobile erkennt Sternebewertungen, die man auf der Kamera schon vergeben hat.
Genau. Kann man sich, also es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viele Bilder man macht, kann man sich aber sparen, meiner Meinung nach, weil man auf dem iPad wirklich schnell die besten Bilder findet. Also Geht beides. Ich habe es jetzt am Wochenende tatsächlich nicht gemacht. Ich habe nicht markiert und habe die Karte angeschlossen ans iPad und habe in einer tollen Vorschau sofort die besten Bilder gefunden. Vielleicht sogar ein bisschen besser als auf der Kamera, weil ich vergleichen konnte von links nach rechts. Aber das ist, kann jeder selber entscheiden. Ja. Aber das war einfach wirklich schön, dass man dieses kleine, leichte iPad, man kann ja iPad Mini sogar rein theoretisch nehmen. Ich hatte jetzt hier das Air, aber das Pro geht auch. Hauptsache, du hast halt den UBC Plus hinten dran, den USB-C-Anschluss. Der ist wichtig. Mhm. Der ist entscheidend. Und dann ist das wirklich ein feines, leichtes, schönes Gerät am Mann, deutlich besser zu bedienen als ein Laptop und schneller. Auch wirklich schneller.
Ja, und wo wir gerade beim Thema Lightroom sind, ich habe mir auch einen Tipp von Steffen aus UBC Plus zu eigen gemacht, von dem ich mittlerweile richtig überzeugt und begeistert bin. Mhm. Und zwar habe ich meinen kompletten Katalog mit der Cloud synchronisiert. Und das finde ich super geil. Mhm. Also ich habe jetzt auf allen Geräten, auf dem iPad, auf dem iPhone und auf meinem Laptop überall den gleichen Lightroom-Katalog, nur mit der ganz kleinen Mini-Einschränkung, dass es auf den Mobilgeräten natürlich diese andere Lightroom-Version ist. Also das User-Interface ist ein bisschen anders, aber die Funktionen sind ja alle exakt die gleichen.
Ja.
Und sobald ich auf dem iPad was ändere, änderte sich sofort auch auf dem Original Lightroom auf meinem MacBook. Und das hat zwar jetzt keine, wie soll ich sagen, das stellt jetzt nicht die Arbeitswelt auf den Kopf, aber ich habe mich durchaus schon mal, wie gestern zum Beispiel, bei uns zu Hause waren alle krank. Ich habe also war parallel auch noch so ein bisschen Krankenschwester und während wir dann die Krankenschwester hat dann einen kleinen Film im Wohnzimmer angemacht, damit alle kranken Tierchen sich so ein bisschen die Zeit totschlagen können. Da habe ich mich dazugesetzt aus Geselligkeitsgründen und habe dann auf dem iPad schon mal eine Lightroom-Auswahl erstellt zum Beispiel. Und dann gehe ich rüber zum Küchentisch und wie von Geisterhand alles da. Oder wenn du habe ich mir jetzt in diesem Zuge mit angewöhnt. Mache jetzt wirklich alles, egal welches Genre. Es geht alles in einen einzigen Katalog rein. Und du hast auch Telefon, wenn du unterwegs bist, jemandem was zeigen möchtest, manchmal jetzt gar nicht, weil man rumposen möchte oder so, aber manchmal erzählt man ja auch seinen Freunden was über, weißt du, erzählt was und dann du hast alles sofort immer zur Verfügung. Kannst es halt vorzeigen, ne?
Ja. Du wirst lachen, ich habe das auch gemacht.
Ja, hat allerdings bei mir, bis das wirklich sozusagen alles durchsynchronisiert war, ich würde mal sagen, 14 Tage habe ich gebraucht. Oder beziehungsweise hat dann der Computer gebraucht, weil das ging. Also jetzt Änderungen, die jetzt kommen, auch wenn du mal eben 3.000, 4.000 Bilder reinlädst, das geht alles relativ zügig. Aber so diese Initialsynchronisation, das zog sich echt wie Kaugummi.
Wie weit bist du denn in die Vergangenheit gegangen?
Nur ich habe nur dieses Jahr gemacht.
Ah ja, genau. Ich auch. Sehr schön. Ja, und dann habe ich dieses Wochenende eigentlich zum ersten Mal, obwohl ich dieses Tool schon über ein Jahr hier zu Hause habe, zum ersten Mal den Peak Design Ketchup Capture Clip benutzt, diesen kleinen mit diesem Pro-Pad, im Prinzip diesen kleinen Fast Hold. Fast Hold ist ja der Code. Ich meine tatsächlich den Moneymaker hieß der, ne? Der große?
Der heißt aber Hold Fast und nicht Fast
Hold. Fast Hold. Super. Hat mir auch wirklich gut gefallen. Eine Kamera am Gurt und eine am Gürtel war echt schön, war gut für die Schultern und das lässt sich sehr leicht tragen. War ein gutes Arbeiten am Wochenende jetzt. Das wollte ich nochmal ganz kurz so. Ja, im Prinzip war es das schon von der Baumblüte. Kommt jetzt diese Woche noch ein bisschen. Ich bin nächstes Wochenende nochmal da. Und
wie schön.
Crazy.
Ich zelebriere auf einem Job am Wochenende die Krönung von King Charles.
Aha, erkläre er sich?
Na, am Samstag wird King Charles gekrönt, wenn ich richtig informiert bin.
Ach ja. Ich habe die Bunte noch nicht durch.
Und ich habe einen britischen Gastrokunden und da ist ein großes Zeremoniell angesagt.
Oh Gott, so. Oh Gott. Schön.
Und da bin ich auch am Start.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, okay, und dann erst du.
Ja, ich wollte ein ganz anderes Thema aufmachen. Mhm. Berichte du erstmal weiter. Ich hab noch das Thema Hardware. Also leg du erstmal los.
Ich wollte noch von einem zweiten Job erzählen, den ich letzte Woche hatte, wo ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Vielleicht war genau wie du vorhin gesagt hast, großer Kunde fragt nach, können Sie mal für einen Tag zu uns kommen und Bilder machen? Und dann habe ich gesagt, ja, bei mir ist ein Tagessatz sind 8 Stunden, komme ich gerne vorbei. Ja, wir bräuchten Kampagnenmotive. Ich sage, alles klar, beschreiben Sie mal. Ja, wir brauchen am Ende so, weiß ich nicht, 20 Bilder, 25 Bilder, Kampagnenmotive aus den verschiedenen Stationen unserer Firma oder verschiedenen Teilbereichen unserer Firma. Wirklich eine große Firma. Und ich bin morgens um 9 habe ich, glaube ich, das erste Bild gemacht und habe 8 Stunden durchfotografiert und das waren alles, nicht alles, aber viele sehr detaillierte, anspruchsvolle Motive. Und da habe ich gemerkt, dass 8 Stunden für so einen Job zu lang ist. das war einfach, ich bin da rausgekrochen aus dem Job. Die letzten Motive habe ich auch wirklich nur noch halb gemacht, weil es war einfach wahnsinnig lang, wahnsinnig viel Konzentration und über 8 Stunden diese Bilder detailliert auszuleuchten und mit Protagonisten, die keine, also die einfach nur Arbeiter sind, war mir an dem Tag wirklich zu lang und ich habe das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und da habe ich gedacht, das wäre an zweimal 4 Stunden wäre vielleicht ein besseres Ergebnis rausgekommen, ja, als
auch, einmal 8 Stunden. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, hast du Assistenten dabei gehabt?
Nee, natürlich. Das war natürlich auch großer Fehler, ganz sicher großer Fehler.
Aber und trotzdem, glaube ich, darf ich da ganz kurz auch mal eine spitze Bemerkung machen? Mhm. Das war ein großer Fehler. Das haben wir jetzt, hören wir jetzt ja nicht zum ersten Mal. Also ist das denn Schaden macht nicht klug oder?
Ich war bei dem Kunden nicht zum ersten Mal und der erste Job lief halt so bequem durch, dass ich beim zweiten einfach, ach, kommen Sie nochmal, Herr Gutjahr, und wir machen einen Ganztagessatz. Da war ich zu leichtfertig. Eindeutig. Ja.
Okay.
Ja. Ja, ist, wow. Assistent wäre halt körperlich sinnvoll gewesen, weil ich dann weniger geschleppt hätte. Was sicherlich am Ende auch konditionell zu Beeinträchtigungen führte. Aber es war eine Konzentrationssache zum Schluss.
Ja, aber jetzt, also vielleicht hast du die Erfahrung noch nicht gemacht, aber also zumindest bei mir ist das so, ich binde Assistenten ja mit ein. Die kriegen ja von mir genauso ein Briefing wie ich es bekomme. Und ich möchte natürlich keinen, wie nennt man es so schön, Voice-Activated Lightstand. Also es gibt Zeiten, da ist das so, da soll jemand einfach nur, weißt du, ich sag, wir brauchen jetzt hier ein Blitzlicht und dann muss ein Blitzlicht gehalten werden. Aber generell möchte ich natürlich, dass Assistenten, also jetzt keine Dummköpfe auf zwei Beinen sind, sondern die sollen sich ja einbringen. Ne, die sollen mich ja auch kontrollieren. Und die Last soll ja auf mehrere Köpfe verteilt werden. Das ist ja, also das ist auch, wenn ich über Assistenten rede, dann ist das, was ich möchte. Also es gibt Zeiten, da möchte ich, ne, also da muss es einfach militärisch laufen.
Ja.
Und es gibt Zeiten, da berät man sich ja auch mal. Also so, ja. Jedenfalls so mache ich das jedenfalls immer.
Ich werde es beim Folgeauftrag, der kommen wird, bedenken. Und trotz alledem werde ich keinen 8-Stunden-Tag machen. Das beides. Double Learning. Herrlich. Du wolltest zur Hardware.
Richtig, ganz genau. Ich habe eine Kamera für mich wiederentdeckt und war so begeistert, dass ich mir hier für den Podcast einen Stichpunkt aufgeschrieben habe.
Die D750.
Nee.
Die D700.
Nee.
Na Fuji.
Nee, aber es geht in die richtige Richtung.
Die Leica Q.
Ja, heiß. Aber
ist die neue Leica schon raus?
Nee? Kurz vorm Verbrennen, sag ich mal. Nein, und zwar, ich rede von der Ricoh GR.
Ah.
Ich habe eine kleine Ricoh GR schon seit Jahren. Und ich möchte sagen, die hat jetzt hier 3-4 Jahre in der Schublade gelegen und ich habe die wieder rausgeholt. Akku tipptopp, Kamera tipptopp und ich hatte ernsthaft vergessen, was das für eine geile Kamera ist.
Wofür hast du die denn genutzt?
Ich habe die jetzt immer ich hatte jetzt verschiedenste Fahrradtouren, also auch weit außerhalb von Berlin, größere Touren, habe die zum Beispiel immer mit auf Fahrradtouren genommen. Hab die zu Hause, mach damit meinen Privatkram, ein bisschen Paula hier, Paula da. Und wie gesagt, wenn ich jetzt einfach irgendwo hingehe, wo ich denke, es könnte was zu fotografieren geben, dann nehme ich einfach die Ricoh GR mit. Und die macht so gute Fotos und so coole RAWs, also auch, die haben auch richtig Rums, die Teile. Obwohl das so eine vergleichsweise alte Kamera ist. Und das ist aus meiner Sicht, die steht ja so gewissermaßen in Konkurrenz zur Leica Q und auch zur Fuji X100, die übrigens ja nicht zu haben ist.
Weil seit Jahren so, nicht, ne?
Ja, da ist ja irgendwie ein kompletter Buffer-Underrun in der Auslieferung. Ja. die werden ja so als immer dabei Kameras auch verkauft und vermarktet, was sie ja de facto nicht sind, weil die passen halt in keiner Hosentasche. Die Ricoh GR passt aber mal easy in die Hosentasche rein.
Ja, ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass die dieselben Abnehmer hat wie die Leica Q. Also die Ricoh GR ist eine andere Zielgruppe. Mhm. Ja, aber da gibt's, glaube ich, ich bin da überhaupt nicht up to date, aber ich glaube, da gibt's auch eine, die hat irgendwie 50 Millimeter oder so, kann das sein?
Also, wenn ich da richtig informiert bin, ich habe die GR2. Mhm. Es gibt eine GR3 und ich glaube, die andere heißt GR3X oder so. Die GR3 ist quasi die, 28? Die ich habe, nur, ja, genau. Sozusagen die ich habe, nur ein bisschen weiterentwickelt, wahrscheinlich mit einem funktionierenden WLAN oder was weiß ich, vielleicht ein etwas anderer Autofokus. Und dann gibt's, glaube ich, noch die GR3X. Nagel mich nicht drauf fest. Ich meine, die hat ein Äquivalent von rund um 40 Millimeter.
Das wäre übrigens natürlich das Schönste, wenn man ohne Zicken tatsächlich über ein WLAN die Bilder aufs iPad bekommt. Wenn wir das nochmal erleben, dass das einfach funktioniert, ohne dass man irgendeinen Scheiß aufmachen muss. Also dass einfach im Jahre 20 plus, dass es möglich ist, von einem technischen Gerät aufs andere Bilder zu schicken. Das wäre so schön.
Ja, dann Apple müsste anfangen, Kameras zu bauen, die man dann natürlich auch kauft und verwendet. Dann wäre das Problem wahrscheinlich sofort gelöst.
Aber Thema Leica ist ja eigentlich gar nicht meine Marke, aber jetzt soll, glaube ich, die Q3 wird gemunkelt, bald rauskommen. Also ein bisschen, so ein ganz kleiner Reiz ist bei mir schon da. Also so einfach nur höchstwahrscheinlich, wie es so typisch Leica ist, wird die sich nicht wahnsinnig doll von den Vorgängern unterscheiden und einfach nur noch teurer sein als vorher. Was kostet die? 5.000, 6.000 Euro?
Ich könnte mich oder ich würde mich sofort für Leica begeistern können. Also ich bin da ein leichtes Opfer. Es ist einfach nur Preis und Zeit stehen bei mir so ein bisschen im Weg. Das ist der einzige Grund, warum ich keine Leica besitze.
Ja, also hardware-technisch sofort. Wenn ich die in der Hand habe, sofort schockverliebt. Wirklich schön. Aber ich habe, glaube ich, das war allerdings die Q1, mir einmal RAWs schicken lassen und da war ich schon etwas enttäuscht. Also weil die nicht sogar, also als die ist jetzt natürlich auch schon 10 Jahre alt oder so, müsste man mal gucken. Aber nun gut, wir schauen mal. Wir schauen mal. Hast du Tipps des Tages? Ich habe nämlich eine Menge, wir hatten ja eine lange Pause.
Oha. Also ich habe einen Tipp des Tages, habe ich. Aber da möchte ich dazu sagen, und was für einen. Also ich sag jetzt mal so, anschnallen, aber 5-Punkt-Gurt.
Ich bin gespannt.
Ja, bei mir wäre es ein Serientipp. Was ist es bei dir auch ein Serientipp?
Ich habe hier, ich glaube, 5 Tipps zu stellen.
Oha.
5. Aber keine Serie dabei.
Okay. Ja, okay. Dann fang du, damit wir die Spannung hier hochhalten. Fang doch mal mit den ersten beiden
Tipps. Ja, also auch nicht so ein wahnsinnig heißer Tipp, aber einfach, weil man es sagen muss und weil es absolut hörenswert ist und absolut wichtig ist, ist der neue Podcast oder die Podcast-Serie Boys Club, wo es um den Axel Springer Verlag geht. Wirklich, wirklich hörenswert. Ich weiß nicht ganz, ob es Spotify only ist, aber die ist, bisher sind 4 Folgen draußen. Es geht um die Julian Reichelt Affäre, wirklich gut aufgearbeitet und einfach super wichtig. Wirklich muss man einfach hören. Boys Club wäre mein gut, erster Tipp.
Habe ich notiert.
Sehr gut. Und dann habe ich in der ARD Mediathek mit großer Freude eine, ich glaube, anderthalbstündige Doku gesehen, die nennt sich Biking Borders. Das ist von 2 Typen, die von Berlin oder von Hamburg, habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm, von Deutschland aus nach Peking fahren mit dem Fahrrad und sich für ein Charity-Projekt Spendengelder einsammeln und wie die dahin reisen. Wahnsinnig sehenswert, wahnsinnig lustig, wahnsinnig ergreifend. Und das Lustige ist, ich hatte vor Jahren mal ein Brautpaar, die haben das Gleiche gemacht und ich finde das super faszinierend und ich jedes Mal, wenn ich sowas mir angucke, denke ich, scheiße, müsste man eigentlich machen, man müsste sich dieses Jahr frei nehmen und einfach mal sich trauen, weil ich glaube, freier wird man in seinem Leben nicht als bei so einer Sache und ich ärgere mich immer ein bisschen über meine eigene Trägheit und dass ich sowas nicht gebacken bekommen habe oder gebacken bekomme. Es ist ja auch nur eine Ausrede, dass man sagt, man hat das früher nicht gemacht. Man könnte es ja immer noch machen. Und es ist so und, crazy.
Einsicht und Erkenntnis ist ja so der erste Weg zur Besserung.
Klar, natürlich. Aber es ist wirklich Biking Borders, einfach mal gucken, es ist super beeindruckend. Super beeindruckend. Die Strecke ist so unfassbar, man kann sich das nicht vorstellen. Und der Verkehr und das Getier, aber auch dann, wie großartig dann die beiden Jungs in anderen Nationen aufgenommen werden, wie die Gastfreundschaft funktioniert. Im Iran zum Beispiel, Wahnsinn, super. Wirklich großer Tipp. Mal abends. Statt deiner Serie. Nee, was? Jetzt kommt deine Serie.
Ja, mit der Serie, die ist so gut, die hat man relativ schnell weggeatmet. Das ist, die steht für mich persönlich auf einer Stufe mit 1973. Mhm. Was ja auch eine gute Serie gewesen ist, eine sehr gute Serie gewesen ist. Ja. Einige Hörerinnen werden die Serie kennen, weil die ist schon über ein Jahr alt und ist komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Und das, ich habe jetzt also diesen Fehler wieder gut gemacht und die mal kurz weggesuchtet. Mhm. Und ich bin, das ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen her, aber ich bin jetzt noch vollkommen im Bann. Mhm. Und zwar ist es die Serie Severance und die läuft auf Apple TV Plus oder wie auch immer das heißt. Also das, was man immer für 3 Monate kostenlos bekommt, wenn man sich ein iPad, ein iPhone oder ein MacBook kauft.
Ja, ich überlege gerade, ob ich die, worum geht's denn da?
Das wird, ich glaube, also nur vom Bauchgefühl, wenn ich dir beschreibe, um was es in der Serie geht, bist du raus. Dann wirst du keinen Wunsch haben, dir die anzugucken. Ich würde dich aber gerne trotzdem vom Gegenteil überzeugen.
Ich überlege gerade, ob ich die angefangen habe.
Ja, also Severance, so heißt die Serie. Und das ist der Name eines Verfahrens, wo dir ein Chip ins Gehirn eingesetzt wird, wo du dich aber aktiv dazu entscheidest, also freiwillig wird dieser Chip eingesetzt. Und der sorgt dafür, dass dein Arbeits-Ich und dein Privat-Ich voneinander streng getrennt ist. Das heißt, wenn du bei der Arbeit bist, weißt du nicht, was du im Privaten treibst und wie du heißt und wer du bist. Und wenn du im Privaten bist, dann hast du keinen blassen Schimmer, was bei der Arbeit vor sich geht. Das ist so, als wenn du schläfst jeweils. Also als wenn du, ja genau, also der eine Teil von dir ist nur am Arbeiten, also gefühlt. Da beginnt ständig der neue Arbeitstag und der andere Teil von dir ist ständig im Privaten und hat frei. So, und diese Serie, also erstmal ist das klingt ein bisschen sehr Science-Fiction-mäßig, so ein bisschen sehr skurril irgendwie, also, aber bei genauerer Betrachtung ist das alles gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen und irgendwie man kann sich dann da so auch im Laufe der Serie, kommt man nicht umhin, sich auch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, philosophisch mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Und das ist schon alles so ganz schlüssig auch gemacht. Und der größere Teil dieser Serie spielt in der Arbeitswelt. Und dieses Büro sieht auch, das sieht alles ein bisschen skurril aus, ein bisschen sehr, es ist auch sehr, diese Firma, die das Ganze, wo die Leute, die gesevert wurden, das ist alles ein bisschen mysteriös, ein bisschen komisch. Aber als Zuschauer lernt man immer in jeder Episode, setzen sich die Puzzlesteine ein bisschen weiter zusammen. Also man wird da nicht so komplett im Dunkeln gelassen. Aber die, wie soll ich sagen, die Cinematografie, die Kameraarbeit, das ist auch alles so überragend gemacht. Das Spiel mit Farben, mit Formen, mit Symmetrien, das sieht sogar einer, der sich mit Fotografie und so weiter überhaupt nicht auskennt, erkennt sofort, dass
da... Hast du erkannt, ja?
Ja. Also wirklich super, super coole Serie. Und zum Schluss im Finale, ich glaube, das ist die 9. Folge der 1. Staffel. Es gibt bisher leider nur eine Staffel. Ich habe wirklich, ich musste zwischendurch, die geht, glaube ich, 40 Minuten, ich musste alle 10 Minuten mal kurz Pause machen und so und mir auch den Schweiß von der Handfläche holen. Und ich habe wirklich vorne auf der Sofakante gesessen. Also eine absolute Anschnallserie.
Sehr erstaunlich. Ich habe mir den Trailer angeguckt, ziemlich sicher, und mich dann dagegen entschieden, weil das so trist aussah. Damals. Und jetzt habe ich die Problematik, ich habe ja praktisch alle Streaming-Dienste dieser Welt, aber Apple habe ich jetzt gerade gekündigt.
Tja.
Na gut.
Muss ich mal also schauen. Ich sag mal so, die 10 Euro lohnen sich.
Gut. Gut. Ich mache weiter mit meinen Tipps. Ich habe mir ein neues Videolicht gekauft. Ein Videolicht, das Aputure Amaron 60X. Und ich sag mal so, gefällt mir richtig gut. 250 Euro, kleines LED-Videolicht. Man kann die Farbtemperatur machen. Man kann natürlich die Lichtintensität machen. Es ist super klein. Es hat einen Bowens-Anschluss vorne. Man kann es mit Akku betreiben, also mit V-Mount oder auch am Strom. Das ist ein kleiner Tausendsasser für kleines Geld. Und ich habe jetzt ein paar Video-Interviews, wo ich das im Einsatz haben werde. Dafür habe ich es mir geholt. Und bisher bin ich sehr begeistert davon. Kleiner Tipp. Dann natürlich als nächsten Tipp der neue UBC Plus Teil mit dir, lieber Nils, wo du uns eine ganze Hochzeit vorgestellt, würde ich hier gerne noch erwähnen. Sehr spannend, eine, wie du dich ausgedrückt hast, 0815 Hochzeit, aber ich fand die eigentlich ganz schön und die haben wir uns letzte Woche angeguckt. Und als letzten Tipp habe ich einen Tipp für alle Berliner. Freitag in einer Woche am 5.5. Gebe ich in Berlin mit meiner Band das Jubiläumskonzert 20 Jahre Sunday Tune. Das ist meine Band. Wir sind im Werk 9 in Mitte, wie immer, und spielen nach drei Jahren Pandemie endlich mal wieder ein Konzert. Und das jährt sich zum 20. Jahrestag unserer Band. Und es wird cool. Es sind ein paar Töchter von uns noch auf der Bühne, die zwei, drei Songs auch mitsingen. Wird ein schöner Abend. Wer Lust hat, darf gerne vorbeikommen. 20 Uhr im Werk 9. Wir freuen uns.
Lauda to see. Da, 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 da. So.
Lauda to see. Ist klar. Sei hier nicht mehr Konfirmation.
Ich hatte gerade noch eine. Ach so, UBC Plus. Soll ich mal spoilern, was da? Also ich arbeite gerade an einem neuen Video.
Ja, cool. Sag mal.
Und da habe ich ein spannendes Thema. Das wird also demnächst ganz sicher kommen. Ich kann nur nicht genau sagen, wann ich das veröffentlichen kann. Mhm. Und zwar spreche ich über meine, beziehungsweise ich zeige meine Preisliste. Mhm. Für Hochzeiten und lege meine Kalkulation zugrunde. Also ich leite die her. Mhm. Warum nehme ich das Geld, was ich nehme? Also wie viel ist das?
Dreisatz. Nicht schlecht.
So, also Dreisatz wäre dann eine Stunde entspricht so, 8 Stunden entspricht so. Ja. Hergeleitet.
Da seid ihr baff, oder? Im Kopf. Ja.
Ja. Ja, genau. Spannend. Und, super. Und diese Herleitung lässt sich nämlich auch ganz wunderbar auf Business-Jobs anwenden. Mhm. Ich hab da nämlich so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Formel des Universums entwickelt. mit dieser Formel konnte man auch das Universum berechnen.
Schreibst du einen Mathematik-Nobelpreis an?
Ja, und also in der Formel kommt auch ein Logarithmus vor, also
too crazy
um es so ein bisschen spannend zu machen.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Mensch, hast du noch was auf der Pfanne?
Ich hätte natürlich jetzt noch hier x Aufreger-Themen und dieses und jenes und welches, aber nö. Nicht so richtig, also
Aufreger, Tim. Nee, Aufregerthemen habe ich gar nicht. Ach doch, meine größtes Aufregerthema ist für mich, diese Woche wird höchstwahrscheinlich meine PV-Anlage geliefert.
Oha.
Und geliefert meine ich tatsächlich erstmal nur geliefert.
Die wird dann so in den Garten gestellt oder?
Na, ich probiere die mal in die Garage zu bekommen. Ich habe leider keine Vorstellung, wie viel Kubikmeter ich brauche. Und sie kommt dann zeitnah natürlich auch aufs Dach. Ich hoffe tatsächlich Anfang Mai. Ja, freue ich mich sehr drauf. Aber ich bin gespannt, wie viele Kisten da ankommen.
Ja, und wer liefert das? Da kommt dann so ein LKW oder was mit so einem Kran hinten drauf? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es mit UPS kommt. Aber ja, ich habe wirklich keine Vorstellung. Das ist eine 10-kWp-Anlage. Das sind, weiß ich nicht, 28 Module oder irgendwie sowas. Plus ein bisschen Wechselrichterkram, Strüppen. Ich bin gespannt.
Ja.
Bin gespannt. Und ich würde höchstwahrscheinlich, ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend, aber ich habe mich doch noch für einen Speicher entschieden. Also kriege ich jetzt auch noch einen dicken, fetten Akku in den Keller.
Von Anker oder was?
Ja, Anker. Aber das Ding ist ja auch, weiß ich nicht, ein Metermann. Also das ist wirklich so ein Kubikmeter, glaube ich. Also der kommt jetzt noch nicht diese Woche, der kommt dann ein bisschen später, der hat längere Lieferzeit. Aber
Und dafür hast du dich entschieden. Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt oder?
Naja, man kann es von mehreren Seiten sehen. Wenn man das rein wirtschaftlich betrachtet, gehen die Meinungen sehr auseinander, ob das lohnt, weil so eine Batterie halt auch nicht ewig hält. Ne? Sie wird halt auch immer schwächer und so. Aber ich finde das irgendwie total reizvoll. Ja, so viel autonom, so größtmögliche Autonomität, wie kann man das ausdrücken? Also, dass mein Haus so unabhängig wie möglich vom Strom ist, das finde ich irgendwie total reizvoll. Und so habe ich halt auch noch die Möglichkeit, zumindest in den Sommermonaten, abends und nachts von dem erwirtschafteten Strom zu leben. Mhm. Ja, das ist die Idee. Dass ich tagsüber auflade. Oder wenn ich auch mal abends von einem Job nach Hause komme, das Auto nachts von dem Solarstrom, von dem PV-Strom zu versorgen. Das hat bei mir ein bisschen den Ausschlag gegeben. Wirtschaftlich ist es höchstwahrscheinlich plus minus null.
Okay. Das ist jetzt ein kleiner Sprung. Das eine hat nämlich mit dem anderen gar nichts zu tun jetzt. Aber wann hast du das letzte Mal was auf eBay Kleinanzeigen verkauft? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, vor 2 Wochen.
Ah ja, und wie war die Experience so?
Fantastisch.
Ja?
Ja, also es war surreal. Also ich habe einen Tennisschläger verkauft. Einen Tennisschläger der Tochter, der mindestens 10 Jahre alt ist, aber kaum gespielt ist. Und jemand hat gesagt, ich wollte 50 Euro für den haben. Und jemand hat mir geschrieben, ja, würde gerne den Tennisschläger heute um 14 Uhr abholen. Und ich gucke in das Profil rein und das Profil ist 10 Minuten alt. Da habe ich gesagt, okay, das ist Betrug. Gibt's nicht. Habe ich gesagt, ja, komm vorbei. Lichterfelde. Okay, um 13 Uhr, ja, wo in Lichterfelde? Ich Straße dazu geschrieben, ohne Hausnummer, weil ich immer noch dachte, das ist ja absoluter Betrug. Und dann um 14 Uhr stand plötzlich jemand vor meiner Tür, hat mir 50 Euro ohne Verhandeln in die Hand gedrückt. Ich habe den Tennisschläger gegeben und ist wieder gegangen. Mhm.
Ja, gut, okay.
Das war völlig surreal.
Das klingt nach einer guten Erfahrung.
Ja, ja.
Ja.
Und bei dir?
Ich hab Konzertkarten verkaufen müssen, wie auch immer. Dieses Konzert ist in der Woche in Hamburg. Mhm. Und wir schaffen es leider nicht, dahin zu kommen. Und das Konzert ist hoffnungslos ausverkauft. Also als Verkäufer hat man gute Karten. Mhm. Und dann dachte ich, naja gut, dann bist du die Dinger schnell los und so, alles gut. Aber da hat man ja die Rechnung dann ohne eBay-Kleinanzeigen gemacht. Also die ganze Kommunikation, wenn ich das gewusst hätte, dass das wieder so abläuft, ne, dann hätte ich es ja einfach in den Mülleimer geschmissen. Die Karten. Mhm. Damit wäre mein Nervenkostüm wäre damit besser bedient gewesen. Also, ja. Es war überhaupt keine Verhandlung hier mit, was ist letzter Preis und so, damit war gar kein Stress, weil ich war ja nun in dieser Situation, dass wirklich alle händeringend diese Karten suchen. Mhm. Aber ich habe die, und das ist übrigens nicht das erste Mal, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch da Kommunikation in Stocken gerät, sobald es dann ernst wird. Und zwar ernst im Sinne von, ich bräuchte jetzt mal eine Adresse, wo ich das hinschicken soll. Mhm. Da ist dann erstmal tot. Denk so, ja, also 24 Stunden später, hallo, Adresse, soll ich die jetzt verschicken oder was ist?
Ja.
Also es wurde immer innerhalb von Sekunden geantwortet, aber als es dann ernst wurde, da ist dann irgendwie das große Schweigen im Walde.
Komisch.
Und ja, ganz, ganz seltsam. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, hier nur netterweise, wir können es einstellen, ich habe die Karten anderweitig verkauft. Wie bitte? Mitten in der Verhandlung an wen anders verkaufen? Ich hörte richtig der Kammschwoll auf der gegenüberliegenden Seite.
Hast du schlechte Bewertung bekommen? Ja.
Also ja, ich kann es jetzt gar nicht 1:1 wiedergeben, aber ich bin jedes Mal wieder überrascht, was auf eBay Kleinanzeigen, wieso konnte was für skurrile Züge die solche Konversationen dort annehmen können.
Ja.
Total
ich
hab absurd.
Wir haben so dauerhaft, weiß ich nicht, 5-6 Sachen bei eBay Kleinanzeigen und ich kriege in letzter Zeit immer so Sache, tausche gegen PlayStation 5. Nein. Okay.
Aha.
Ja, also Tauschgeschäfte, wo ich, weil ich habe immer Festpreis, nicht zu verhandeln und in der Regel steht bei mir auch nur für Selbstabholer, weil ich irgendwie damit die beste Erfahrung gemacht habe und die Leute kommen auf lustige Ideen. Oder tatsächlich so, mein Preis, das Ding steht mit 300 Euro drin und dann kommt so, wie wär's mit 50? Nein? Okay. So ist es. Aber ja. Ich habe die beste Erfahrung bei Selbstabholer gemacht.
Ja, nur bei Konzertkarten für Hamburg ist das mit
Selbstabholen. Gebe ich zu.
Ja, also ich meine, unterm Strich, die Dinger sind verschickt, sie sind angekommen. Ich habe ein stattliches Sümmchen bekommen dafür, aber da hätte ich auch genauso gut drauf verzichten können. Also dieses Theater, dass man sich da echt zwei Tage lang damit beschäftigen musst, das ist nichts für mich.
Okay. Gut. Das war's vom Fotopodcast für. Ja. Fotografin für diese Woche.
Genau, heute Abend nicht vergessen, Raue der Restaurantretter.
Oh Gott.
20:15 Uhr. Moment, das ist jetzt hier, das ist jetzt sozusagen absolutes Heimspiel. Heute Abend ist mein Kunde, der Restaurantretter, Fußnote, morgen früh sind die beiden hier im Studio, die beiden Restaurantretter, hier im Studio 23.
Ja.
Also ab 9 Uhr hier zu besichtigen.
Die retten das Studio?
Die, sozusagen, ja, genau. Wir sind hier, hier ist Mathieu am letzten. Die machen hübschen die Bude hier nochmal auf. Die sind heute Abend beim Kunden, also Kunden, er ist ja Kunde von mir, also ein Kunde von mir ist beim Kunden von mir. Der rettet heute Abend einen Kunden von mir. Da muss man im
Gehirn erstmal. Das ist Meta ist das.
So, und dann ist er am nächsten Morgen hier im Studio. Da reicht dieses Emoji, wo das Gehirn so rausfloppt, das reicht gar nicht mehr aus, um das zu beschreiben.
Aber ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Raue der Restaurant-Tester
Retter.
Keine Live-Sendung ist.
Das ist richtig.
Das ist schon alles passiert, Nils. Und geschnitten.
Das ist richtig. Und ich habe ja in dem Restaurant, es geht nämlich heute Abend um das Restaurant Brix. Da habe ich ja Bilder gemacht bevor da wurde und nachdem da wurde.
Crazy. Crazy, ja. Crazy. Die waren auch, auf diesem Food, ach, scheißegal. Ich komme nicht mehr drauf. Egal. Ja.
Aber auf jeden Fall hier. Gehirn raus, Emoji.
Total. Alles raus. Ich hab
die Sendung ja auch, ich hab's nicht gesehen, aber ich freue mich heute Abend richtig darauf, das zu sehen.
Wo läuft die? Bei RTL Plus oder bei Vox oder bei.
Nee, bei RTL.
Bei RTL. Ja. Dein RTL.
Ich hoffe, dass ich mal wieder ein paar neue Schimpfwörter lerne. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Herrlich, ja. Gut, Nils, ich glaube, das war's.
Ja, dann.
Lübars. Also, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, bevor wir uns jetzt verabschieden. Wie war denn deine Radtour?
Hab ich doch erzählt, Rico war ja dabei. Deswegen, wegen dieser Radtour habe ich die ja ausgemottet.
Ja, die Radtour. Also, du hast jetzt nicht so wahnsinnig viel von der Radtour erzählt. Du hast ein bisschen mehr von der Rico erzählt. Aber wie die Radtour jetzt, wie ging es dann gesäst? Wie war das Wetter?
Ja, also die Radtour lief nicht wie geplant. Und das kann ich jetzt schon mal sagen. Das Ziel war, von Bielefeld nach Bremen zu fahren. Mhm. Und wir wollten am Tag nach Ostern, also dienstags nach Ostern, wollten wir losfahren. Mhm. Und ich sag mal, dienstags morgens, wir waren um 9 verabredet. Und um 9 war es einfach, es war draußen so dunkel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es hat gehagelt, geschüttet, geblitzt und gedonnert. Und wenn es tagsüber blitzt und donnert, dann weiß man ja schon so ungefähr, was das für ein Wetter ist. Mhm. Also es war wirklich, wirklich dramatisch schlimm. Aber wir haben alles auf eine Karte gesetzt und es hieß, das soll nochmal aufklaren. Und dann haben wir uns erst um 11 oder 11:30 sind wir erst losgefahren und da hat es dann aufgehört zu regnen. Es entpuppte sich als wirklich noch ein ganz toller Wettertag. Und dann war es allerdings schon klar, dass der zweite Tag, also die zweite Etappe nach Bremen, das Wetter da ganz, ganz übel sein soll. Und deswegen haben wir uns entschieden, nach Hannover zu fahren. Also ein bisschen, das waren dann nur 50 Kilometer statt irgendwie 150 Kilometer nach Hannover und um uns dort einen Zug zu nehmen, um dann wieder Richtung nach Hause zu fahren. Und so haben wir es gemacht. Wir sind also an dem zweiten Tag dann auch komplett durch den Regen entlang einer Bundesstraße mit LKWs, also ganz entsetzlich, einfach nur 50 Kilometer Augen zu und durch. Der Freund, mit dem ich gefahren bin, es war so, der hat gesagt, also unsere Gedanken kreisten nur um, wir wollen ins Warme und raus aus dem Regen. Er hat gesagt, wenn es in der Nähe des Bahnhofs ein Hotel für unter 70 Euro gibt, was eine Badewanne hat, dann mietet er das. Mhm. Einfach nur für 2-3 Stündchen. So war so die Gemütslage.
Mhm. Guck dir mal Biking Borders an. Ernsthaft, das ist
Ja, und, aber dann habe ich noch eine Story zu erzählen. Ich hab eine ganz neue Erfahrung gemacht. Mhm. Das wirst du jetzt vielleicht kennen als großer Sportler. Ich war so im Modus drin, dass ich den dritten Tag, ich war wieder alleine in Berlin und hatte noch Zeit und dann habe ich eine Radtour gemacht in Spreewald. Mhm. Waren noch mal so 100 Kilometer. Mhm. Und ich hatte ja schon diese beiden Tage jetzt in den Beinen. Und war aber voll motiviert und auch richtig topfit, also richtig im Modus war ich.
Flow.
Im Flow. Jetzt hatte ich dummerweise schlecht gefrühstückt und bin losgefahren. Mhm. Und ich sag mal so, auf Halbzeit habe ich gemerkt, oh, ich krieg Hunger und zwar richtig. Oh, das ist aber jetzt schlecht. Und dann habe ich innerhalb von Minuten so tierisch abgebaut, dass ich kurz dachte, ich muss absteigen vom Fahrrad und ich schiebe jetzt ins nächste Dorf. Ich fahre auf jeden Fall nicht mehr, sondern ich habe meine Gedanken kreisten nur noch um Essen. Und dann komme ich in das nächste Brandenburger Dorf und ich hatte schon auf dem iPhone geguckt, oh, da gibt's was zu essen und so weiter, Restaurants. Da weht natürlich die Strohballen durch. In Brandenburg, da ist nichts. Da ist absolut gar nichts. Da hat nichts offen, da ist nichts. Das ist also wirklich absolute Katastrophe. Und da musste ich noch, glaube ich, 25 Kilometer trampeln, bis ich zum nächsten Kiosk, bis irgendwas, das iPhone so zeigt sie mir was an, wo ich so dachte, okay, das klingt plausibel, da könnte was sein, was aufhaben.
Du hast gezittert schon.
Ich habe richtig gezittert und ich hatte mein ganzer Kopf bestand nur noch, wo kriegst du was zu essen her? Du brauchst was zu essen. Und ich hatte so konkrete Vorstellungen von dem, was ich essen möchte.
Prävisualisiert.
Ich habe prävisualisiert und ich habe wirklich darüber ernsthaft darüber nachgedacht. Wenn das jetzt noch schlimmer wird, dann klingel ich hier bei irgendwelchen Leuten auf dem Dorf und ich frage die einfach, kann ich ein Butterbrot mit Salz und eine Cola haben? Das waren so, ich wollte ein Brot mit Dickbutter und Salz drauf und eine Cola. Und wenn ich das bekommen hätte, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt gewesen. Auf jeden Fall, ich bin dann irgendwann wirklich mit allerletzter Kraft zitternd, frierend in so einen Supermarkt reingerollt und habe mir da irgendwie so eine Käseschnecke, ich glaube ein Mango-Ayran, richtig doll süß und noch irgendwie ein Eis am Stiel und mein Gehirn hat sich sehr, sehr, sehr gezielt sehr salzige und sehr süße Sachen ausgesucht. Ich musste gar nicht nachdenken, sondern das ging so wie automatisiert. Und das nennt man dann wohl Hungerast oder so, keine Ahnung. Das habe ich in meinem Leben vorher noch nie, also ich habe natürlich schon mal Hunger gehabt und ich weiß auch, wie es ist, wenn man ganz doll Appetit hat und so. Aber diesen speziellen Zustand, den habe ich noch nie vorher in meinem Leben gehabt.
Ich hatte den schon beim Laufen und das ist übel, dann kannst du es eigentlich lassen. Also zumindest ist dieser Lauf dann zumindest oder diese Tour ist dann natürlich zerstört, weil du kriegst den auch nicht mehr aufgefüllt. Aber das ist der Grund, warum die bei der Tour oder so die ganze Zeit halt diese Quetschdinger reinhauen. Du musst, also das gehört mit zum Training, sich richtig zu versorgen. Gerade bei langen Etappen ist es extrem wichtig, dass du da nicht reinkommst in diesen Zustand. Und ich glaube, das, was du gekauft hast an Essen und so weiter, das ist, glaube ich, gut, weil es gibt doch diese Studien auch, wo man Leute mit Hunger, also dass man dann im Prinzip das Richtige kauft, wenn du deinem Gefühl hinterher kaufst, dass das auf jeden Fall das ist, was der Körper dann braucht. Genau, in meinem Fall wäre natürlich der Zucker weggefallen, logischerweise.
Eine Sache ist allerdings bei mir anders gelaufen, als du das gerade beschrieben hast. Ich habe mich dann vor dem Supermarkt, war eine Bank, da habe ich mich hingesetzt und habe die Dinger, man kann es nicht anders sagen, in mich reingeschoben. Mhm. Also da war gut, dass da keiner bei zugeguckt hat, wie ich die Dinger mir weggelegt habe. Und ich sag mal so, nachdem ich den letzten Schluck aus dem Ayran rausgetrunken habe, 10 Minuten später, das war so wie, als wenn Asterix einen Zaubertrank trinkt. Danach war ich richtig fit und wieder voller Energie und konnte die zweite Hälfte der Tour komplett durchstarten.
Ja.
Also dieser, weil du gerade sagtest, dann man kommt da nicht mehr rein. So, das war jetzt in diesem konkreten Fall bei mir nicht so, sondern das war der Akku war danach wieder total aufgeladen.
Okay, aber mit Pause halt, ne? Also ja. Das ist aber wirklich tatsächlich schwer, weil man ganz oft beim Sport ja auch keinen Hunger verspürt. Und wenn es über Stunden geht, auch beim Marathon oder so weiter, musst du dich zwingen, Kalorien aufzunehmen, weil du sonst Gefahr läufst, einzubrechen. Mhm. Und gerade beim Laufen, ich weiß nicht, beim Radfahren geht's vielleicht, aber beim Laufen da ist schon Trinken echt schwierig, ne? Also während du läufst zu trinken, da habe ich mich schon so kotzend in der Ecke gelegen, weil ich mich verschluckt hat und Essen ist nicht viel besser. Also das ist eine Kunst, also zumindest wenn man nicht anhalten will, man kann natürlich auch einfach anhalten. Wir sind ja nun keine Profis. Noch nicht.
Genau. Also habe ich auch immer gemacht, ich halte immer an für eine kleine Pause.
Ja.
Alle 2 Stunden oder so mache ich nur so 5 Minuten Trink- und Esspause.
Und
normalerweise. Und ich hatte ja auch was zu essen dabei, nur das hatte ich mir, den Riegel hatte ich mir schon reingeschoben, weil ich fand das so schön, immer ständig, so wie das in den 2 Tagen zuvor war, also vielleicht nicht an dem Regentag, aber an dem ersten Tag, da haben wir mal hier an der Eisdiele angehalten oder mittags mal da ein paar Nudeln gegessen und ich dachte, das führst du doch einfach sofort auf dem Weg in den Spreewald. Aber dass in Brandenburg im Umkreis von 50 Kilometern wirklich nichts ist.
Was für ein Wochentag?
Das war ein Mittwoch oder so. Muss ein Donnerstag gewesen sein. Donnerstag, ganz klar Donnerstag. Mhm. Das hatte ich irgendwie, das hatte ich unterschätzt.
Erstaunlich.
Da hatte ich Brandenburg mehr zugetraut.
Ja. Ich habe die erste Reise, um noch ein Thema anzuschließen, die erste Reise mit dem Tesla gemacht und bin sehr zufrieden. Das kann man völlig bedenkenlos, Supercharger, der Name passt. Das ist wirklich super und das ist crazy, wie schnell der 80% wieder in dieses Auto reinballert. Das ist eine ganz tolle Nummer.
Komisch. Alle schlaflosen Nächte umsonst gewesen, ne?
Nö, keine. Keine. Ach so. Gar keine. Aber es war einfach insofern so ein bisschen schlaflos, weil die Tour nach Amrum natürlich immer insofern aufregend ist, weil du eine Fähre erwischen musst. Wenn du ankommen kannst, wann du willst, ist ja scheißegal, aber du hast ja im Prinzip eine Fähre, die du erreichen willst und das ist die einzige Sache, die bei der Sache so ein bisschen, also nicht aufregend war, aber wo ich zumindest ungewiss war, wie schnell kommst du denn jetzt wirklich an? Weil, wenn die Fähre weg ist, wartest du 3 Stunden. Mhm. Ging aber, weil der Supercharger super ist und leer war vor allen Dingen. Das siehst du ja auch, aber die sind schon auch begehrt. Und wenn an einem Samstag vor Osterferien sind da halt die Dinger auch ordentlich belegt.
Das ist noch ein Teil, der mich tatsächlich bei Tesla interessiert. Diese Supercharger, ist das First Come, First Serve oder gibt es da auch irgendein Reservierungssystem?
Nicht, dass ich wüsste. Man sieht unterwegs, wie voll die sind. Also man kann auf diesen Supercharger raufklicken und dann sieht man von 20 Plätzen 18 belegt. Aber du kannst meines Wissens nach keinen reservieren, was ich auch echt gut finde. Das wäre, glaube ich, das wäre Krieg dann. Weißt du? Du kommst an, 6 Stück sind frei, aber reserviert und der kommt dann erst. Das ist doch scheiße. Also ich hoffe, also nee.
So blind reservieren, daran hatte ich jetzt auch gar nicht gedacht, aber ich dachte, dass die meisten ja wahrscheinlich, die am Supercharger an der Autobahn ranfahren, dass die gerade auf Tour sind und dass die Tour, da die ja von Tesla geplant wird über das Navi, dass Tesla sozusagen weiß, wer wann wo ankommen wird. Zumindest voraussichtlich, weißt du, und dass dadurch das so ein bisschen. Ja,
meine größte Sorge wäre eigentlich, dass man Geld einwerfen kann für eine Reservierung. Dann wird's echt übel. Also wenn ich hier so für 5 Euro reserviere ich mir den jetzt für 10 Minuten.
Ja.
Nee, ich hoffe nicht, dass das passiert. Das wäre echt scheiße. Aber der Ausbau ist auch in Ordnung und es gibt in der Regel sind mindestens 20 Plätze, manchmal sogar 30 oder 40. Das sieht völlig absurd aus. Auf der Rücktour hatte ich einen, da stand ich ganz allein mit 30 anderen freien Säulen. Also das ist schon in Ordnung. Zumindest auf der Strecke von Berlin an die Nordsee.
Die Lebens- und Arbeitsqualität hier im Studio wird hier demnächst auch noch mal ordentlich aufgewertet, weil da waren wir bestimmt auch schon mal zusammen hier, nicht weit von hier entfernt, war früher ein Rewe, der ist dem Erdboden gleich gemacht worden und wurde jetzt neu aufgebaut und der soll Anfang Mai eröffnen. Und da habe ich schon gesehen, da hat Shell auch so eine Art Supercharger auf dem Parkplatz schon gebaut. Mhm. Also das wird jetzt auch mittlerweile überall offenbar berücksichtigt.
Ja.
Und zwar jetzt nicht so diese, nicht diese Standarddinger, sondern die, die auch richtig Lüfter drin haben.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, wie die sich bei Tesla heißen, die Supercharger. Ich weiß nicht, wie die auf dem freien Markt heißen. Also diese, wo du so 250 kW rauskriegst oder so.
Genau, genau. Was ich halt nicht weiß, ich könnte mit dem Tesla ja auch da tanken in Luftkommern. Aber das Besondere bei Tesla ist ja, dass der die Batterie vorbereitet. Ne? Also dass der die auf eine bestimmte Temperatur bringt, dass das wirklich schnellstmöglich geladen wird. Ich weiß nicht, ob der das bei so einer Shell-Säule dann auch, ob ich das einstellen kann oder.
Ist wahrscheinlich am Ende des Tages, wenn du Strom brauchst, aber auch egal. Ob ist da jetzt Shell oder Tesla draufsteht, da, ich glaube dann, wenn die Not groß ist, dann, ob da was vorgewärmt wird oder nicht, egal. Hauptsache ja, Strom.
Da geht's nur um die Geschwindigkeit dann, ne? Also.
Ja.
Und weiß nicht, ob das akkuschonender ist in dem einen Fall, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. In Zukunft tanke ich nur noch von meinem Dach aus.
Wobei das akkuschonende D ja auch eigentlich wurscht sein kann, ne?
Naja, ich habe den 4 Jahre. Ja, und ich habe erstmalig den Wagen auf 100% getankt, ne? Normalerweise, also getankt, auch wieder Luftkomma, sieht hier keiner. benutzt, also man lädt den eigentlich ja nur bis 80% und vor der Reise habe ich natürlich erstmalig bis 100. Und diese letzten 20%, die brauchen. Mhm. Die bis 80 knallt der da hoch, auch beim Supercharger, und die letzten 20%, die sind zäh. Das kann mir ja mal ein Atomphysiker erklären in einer ruhigen Minute.
Ist das nicht beim iPhone auch so? Kannst du das nicht, dass die ersten, keine Ahnung, die ersten 20-30% gehen rucki-zucki und nach hinten raus wird es so ein bisschen zäh?
Ja. Ja. Ich würde es dir gerne erklären. Kann ich aber nicht. Also wir sind ja technisch sehr begabt, aber da hört es dann auch auf.
Ja.
Nach deinem Dreisatz hört es auf. So, jetzt haben wir hier noch 120 Minuten hinten dran gehangen. Nils, dicken Dienstag. Bis nächste Woche.
Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
Also, hoffe ich.
Wahrscheinlich. Eventuell. Ziemlich. Also, gucken wir mal.
Genau so. Herrlich.
Alles klar. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. 5 de mayo on Tuesday. And I hope we'd see each other again.